Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon ist Bettina Schmieding. Der heutige Montag ist geprägt durch das Gedenken an die Opfer der Shoah. Allein in Auschwitz wurden weit über 1 Million Menschen ermordet. Die meisten waren Juden. Als die Befreier kamen, war es für viele Überlebende viel zu spät. Filmaufnahmen haben diese entsetzlichen Momente für die Ewigkeit festgehalten.
Frühjahr 1945. Die Alliierten kämpfen sich durch die Ruinen von Deutschland mit Waffen und mit Kameras. Die Kameratrupps gehören zu den ersten, die den Albtraum der nationalsozialistischen Konzentrationslager entdecken. Aus den Bildern soll später ein einzigartiger Dokumentarfilm entstehen.
Doch dieser Film sollte erst viele Jahrzehnte später an die Öffentlichkeit kommen. Über die Gründe dafür, darum geht es in Night Will Fall, einem Film über diese Filmaufnahmen, also woraus wir gerade etwas gehört haben. Als die Soldaten Auschwitz und in den Monaten danach andere Lager erreichten, boten sich ihnen unvorstellbare Szenen. Auch in Bergen-Belsen, das im Frühjahr 1945 befreit wurde, fanden sie viele tausend Leichen, zwischen ihnen selber vom Tode gezeichnete Überlebende. Die Bilder der filmenden Soldaten haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. German Concentration Camps Factual Survey, ein Tatsachenbericht über deutsche Konzentrationslager also, war der Arbeitstitel des britischen Films. Dieser Film schaffte es erst 1985 unter dem Titel Memory of the Camps in die Öffentlichkeit. Das britische Informationsministerium wollte den Film eigentlich direkt nach dem Krieg in die Kinos bringen. Die Gießener Medienhistorikerin Professor Ulrike Weckel, die über die filmische Dokumentation der Befreiung der Lager geforscht hat, hat mir vor der Sendung erzählt, dass es Verzögerungen bei der Zulieferung des sowjetischen Materials gab.
Zudem lag es wohl daran, dass die britische Zone für die Briten eine große Belastung darstellte. Man musste die Bevölkerung versorgen, man spürte viel Apathie, der Wiederaufbauwillen war so noch nicht da. Und insofern war so ein bisschen die Zeit verpasst, meinten die Verantwortlichen damals, um diesen Film zu zeigen, der ja eher beschämend und niederdrückend ist, als nun einen ermuntert, wieder aufzubauen. Also man hat wohl angenommen, er würde dann etwas später gezeigt, aber er ist in Vergessenheit geraten. Dieser eine Film, muss man sagen, andere sind gezeigt worden in Deutschland und sind dann erstmal bekannter geworden. Dass der Film jetzt in voller Länge und in der Synchronisation, wie es geplant war, wenn auch auf Englisch und nicht wie auch geplant für das deutsche Publikum auf Deutsch vorliegt, können wir dem Imperial War Museum verdanken, die den jetzt rekonstruiert haben und den Text neu aufgenommen. Das ist wirklich ein besonders eindrucksvoller Film, weil er auch versucht, schon eine Geschichte zu erzählen, schon die schwierige Frage, wie hat es überhaupt dazu kommen können, ansatzweise zu beantworten, nach Antworten zumindest zu suchen. Und er setzt nicht nur auf so eine Schockpädagogik, die typisch war für diese Aufnahmen damals, den Deutschen also erstmal das Schreckliche sozusagen sie damit zu konfrontieren und abzuwarten, wie sie darauf wohl reagieren.
Der Projektleiter Sidney Bernstein hat damals gesagt, dass er den Film machen will, damit niemand die Wahrheit leugnen kann. Wie blickt die Forschung heute auf diese Aussage?
Also er war vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, würden Experten heute sagen. Die Wahrheit geleugnet hat damals kaum jemand. Das war die große Sorge von vielen in den Lagern, dass sie dachten, das ist so unvorstellbar, das glaubt uns hinterher niemand. Aber die deutsche Bevölkerung wusste ja mehr, ahnte mehr oder traute zumindest ihrem Regime doch sehr vieles zu bei Kriegsende. Also zu Leugnungen, die man damals befürchtet hat, ist es kaum gekommen. Das ist ein späteres Phänomen.
Wenn Sie mal auf den Auftrag derjenigen gucken, die diese Aufnahmen gemacht haben, das waren ja keine Kriegsreporter, sondern es waren ja Soldaten mit Kameras. Wie haben die gearbeitet? Wie sind die vorgegangen?
Also es waren keine Amateure. Die haben nicht zum ersten Mal eine Filmkamera in der Hand gehabt. Die waren in diesen Propagandaeinheiten gewesen und die hatten auch im Krieg zum Teil schon gefilmt. Trotzdem haben sie gesagt, das, was sie dort gesehen hätten, wäre schlimmer gewesen als etliches, was sie vorher im Krieg gefilmt hatten. Aber mit der Situation waren sie ganz deutlich überfordert und sie haben damals versucht, wirklich das Fürchterlichste, also das besonders Grauenhafte festzuhalten, um ja nicht weiterhin dazu beizutragen, dass die Verbrechen unterschätzt werden. Also man hatte es ja auch in Großbritannien, in den USA so nicht unbedingt geglaubt oder gedacht, Das wäre wieder Kriegspropaganda. Also es geht darum, zu zeigen den Filmemachern, wie fürchterlich es ist. Sie geben vielfach zu Protokoll, das könnten die Bilder gar nicht zeigen, weil diejenigen, die es sehen, ja den Geruch zum Beispiel nicht in der Nase haben. Davon waren sie auch zusätzlich belastet. Also sie wollten diese Belastung weitergeben. Das ist der Geist damals zu denken, wenn man hier weggeguckt hat, absichtsvoll, dann soll das jetzt nicht länger gehen. Jetzt sozusagen konfrontieren wir mit dem Schrecken und zeigen ihnen, dass das jetzt die Welt entdeckt hat und damit auch, was sie gewusst oder hätten wissen können.
Aber Journalismus war das nicht und konnte es auch gar nicht sein. Ich meine, waren es Soldaten?
Ja, das ist kein Journalismus, das ist noch sozusagen, das sind die Ausläufer der psychologischen Kriegsführung. Wenn einige gesagt haben, das sind Propagandafilme, ist das in dem Sinne richtig, als das natürlich absichtsvoll mit einer geplanten Aussage gezeigt wurde. Aber Journalisten waren daran beteiligt. Das sind ja Kompilationsfilme, also aus dem historischen Filmmaterial, das alle Armeen gemacht haben, wird es zusammengestellt, wird überlegt, wie es zusammengeschnitten wird und mit welcher Narration. Daran sind einige Berühmte beteiligt gewesen. Hitchcock oder auch Billy Wilder oder Hannusch Burger werden dann immer wieder genannt, aber es ist Teamarbeit. Aber deutsche Journalisten sind insofern sehr beteiligt, weil als die Filme dann in Deutschland gezeigt werden, wird in den lizenzierten Zeitungen auf diese Vorführungen hingewiesen. Die sind ja nicht verpflichtend, anders als manche erinnern. In ganz seltenen Ausnahmefällen wurden Menschen aus einem bestimmten Ort nachdrücklich aufgefordert oder gezwungen, es sich anzusehen. Das ist wirklich die Ausnahme, aber die Zeitungen haben darauf hingewiesen. In dieser Woche läuft der Film, guckt ihn euch an, zeigt den Alliierten, dass wir besser sind als unser Ruf, dass wir uns das freiwillig angucken und belehren lassen, denn wir haben es ja so nicht gewusst. Und die deutschen Journalisten, die dann diese Filme bekannt machen, die äußern sich auch häufig dazu, wie denn jetzt der Erfolg war und sind häufig enttäuscht, dass es nicht so eine sozusagen ganz erkennbare Wandlung quasi im Kino gibt, die sich einige unrealistischerweise vorgestellt haben. 85 lief das schon im Fernsehen. Das hat eine große Resonanz gegeben von Leuten, die im Grunde wie deutsche Journalisten 1945, 46 auch so ein bisschen die naive Vorstellung haben, nach diesem Film ist alles anders, nach diesem Film ist jeder eines Besseren belehrt, den müsste jeder sehen. Sowas kommt bis heute als Internetkommentar, woraus sich immer wieder zeigt, dass wir diese Wunschvorstellung haben, es gäbe so ein Allheilmittel gegen Antisemitismus, gegen das Böse im Menschen, gegen mangelnde Mitmenschlichkeit, Gleichgültigkeit, was auch alles. Also die Filme sollen dann für alles herhalten und das können sie natürlich nicht, aber sie machen viel nachdenklicher, als viele nachträglich glauben wollen.
Ja.
Also
Frau Wette, wir zitieren, wenn ich da kurz einhaken darf. Wir diskutieren ja in Deutschland nicht erst seit Neuestem, sondern schon seit einiger Zeit darüber, ob zum Beispiel der Besuch einer KZ-Gedenkstätte verpflichtend zum Schulunterricht hier in Deutschland gehören sollte. Jetzt gibt es zu diesem Thema eine aktuelle Infratest-DiMAP-Umfrage im Auftrag der Deutschen Welle. Und danach haben 3 von 4 Befragten gesagt, dass der Besuch einer solchen Gedenkstätte verpflichtend sein sollte. Würden Sie sagen, dass so etwas vielleicht auch für Filmmaterial gelten solle? Also müsste das öfter verpflichtend gezeigt werden im Schulunterricht?
Also erstens finde ich schon für Gedenkstätten falsch. Man sollte auch mal an die Menschen denken, die dort arbeiten und die pädagogischen Programme machen. Denen ist nichts mit Besuchern gedient, die keine Lust haben, die sich gezwungen fühlen. Das steht ja einem Gespräch, das unbedingt notwendig ist, um mit diesem überwältigenden Material umzugehen, unbedingt im Wege. Das Gleiche gilt für Filmführung. Also die Alliierten waren damals schlauer als manche Ratgeber heute und haben es eben bewusst nicht verpflichtend gemacht. Und zumal so ein überwältigendes Bildmaterial kann man nicht einfach auf Leute loslassen und dann denken, dann bewirkt es Wunder.
Wenn Sie auf die mediale Aufmerksamkeit für den Holocaust heute schauen, darf man Gedenkstätten liken und gibt es sowas wie ein korrektes mediales Erinnern, Frau Weckel?
Natürlich gibt es angemessenere und unangemessenere Formen. Also wir sagen immer erinnern, da müssen wir ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist inzwischen so ein metaphorischer Begriff geworden in Bezug auf den Holocaust. Erinnern tut sich von uns niemand. Es geht um Wissen. Dass das auch für Menschen dort, also wenn Sie mich jetzt zu diesen Filmen fragen, damals eine Überwältigung war, auf die viele erstmal mit Schweigen reagiert haben. Und dann waren es andere, die das Schweigen gedeutet haben und da was reingelegt haben. Also ich glaube, man kann bis heute die Erfahrung machen, dass man in der Tat erstmal keine vernünftigen Worte findet, wenn man von so etwas erfährt, wenn man so etwas sieht, zumal im Film auf großer Leinwand. Die Erwartung, dass man gleich die richtige Reaktion zeigt, eine Betroffenheit, ist, glaube ich, wirklich etwas, was für Jugendliche ärgerlich ist. Und das spüren sie, dass sowas erwartet wird von ihnen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn es auch trotz Reaktionen oder Verlegenheitsreaktionen gibt.
Die Medienhistorikerin Ulrike Weckel von der Universität in Gießen. Zum Thema mediale Aufarbeitung des Holocaust hat der Kollege Michael Borgers einiges online zusammengetragen, zu finden unter deutschlandfunk.de/mediasres. Sat.1 hat übrigens am Wochenende einen Werbespot für die 13. Big Brother Staffel veröffentlicht. Unter anderem wurden darin der Slogan »Wie viel ein Mensch wert ist, bestimmst du« und gelbe Sterne zur Bewertung der Kandidaten eingeblendet. In diesen Tagen hat der türkische Fernsehsender TRT Ankara einen Ableger in Berlin bekommen. TRT Deutsch, das im Internet und den sozialen Medien verbreitet wird. In der Türkei selbst ist der staatliche Rundfunksender TRT Ankara bekannt für seine Erdogan-freundliche Berichterstattung. TRT steht in einer langen Tradition türkischer Medien in Deutschland. Die Tageszeitung Hürriyet zum Beispiel kann man hier bereits seit 1965 lesen. Tageszeitungen geht es wegen der Konkurrenz aus dem Internet immer schlechter. Darin unterscheiden sich türkische nicht von deutschen Blättern. Welche besonderen Herausforderungen türkische Medien in Deutschland meistern müssen, darüber hat Levent Aktoprak auch mit dem Chefredakteur der Europaausgabe von Hürriyet gesprochen.
Unsere Leser sind die erste und zweite Generation. Die dritte Generation kann nicht mehr so gut Türkisch. Und das ist auch ein Problem für uns. Deswegen liest die dritte Generation nicht mehr türkische Zeitungen, sondern eher deutsche Zeitungen.
Die Tageszeitung Hürriyet gibt es auch digital auf Türkisch. Es gibt auch eine Internetseite mit Berichten auf Deutsch, sagt Celal Özcan, der Chefredakteur der Europaausgabe von Hürriyet, und ergänzt:
Die Leser von Hürriyet sind keine homogene Gruppe. Es sind Arbeiter, Angestellte, Ärzte, Professoren. Es sind völlig unterschiedliche Bildungs- und Einkommensklassen. Diese Menschen täglich neu zu faszinieren, ist die große Herausforderung von Hürriyet.
Für Celal Özcan ist die Tageszeitung nach wie vor eine wichtige Stimme der türkischen Community in der Migration. Der europäische Lokalteil wird heute in Berlin gemacht und der Mantel mit türkischen und weltpolitischen Nachrichten in Istanbul. Hürriyet hat aktuell eine Auflage von 60.000. Sabah und Milli Gazete hingegen haben kleine Auflagen und andere wiederum wie Tercüman und Zaman sind gänzlich vom Markt verschwunden. In der Türkei gehört Hürriyet zu den auflagestärksten Tageszeitungen. Seit der Übernahme durch den regierungsnahen Demirören-Misch-Konzern steht die Hürriyet auch in der Kritik.
Die deutschen Zeitungsleser kennen ja Hürriyet durch Etikettierungen wie Massenblatt, Kemalistenblatt oder regierungsnah. Die Berichterstattung von Hürriyet ist in Wirklichkeit nicht so eindimensional und klischeehaft, sondern viel differenzierter. Das liegt auch an den Kolumnen. Die Kolumnen haben bei türkischen Lesern in der Türkei wie auch in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Sie sind Kult. In Hürriyet schreiben Kolumnisten von rechts bis links und diese Kolumnisten äußern dort sehr persönliche und oft sehr zugespitzte Ansichten. Das ist das Besondere an Hürriyet.
Aber auch die Europaausgabe der Hürriyet in Deutschland steuert ungewissen Zeiten entgegen, so der Chefredakteur Celal Özcan. Für das Berliner Markt- und Meinungsforschungsinstitut Data4U ist die Entwicklung absehbar. Die analogen türkischen Printmedien in Deutschland gehören zur aussterbenden Spezies, denn in den meisten türkischstämmigen Haushalten in Deutschland würde man überwiegend türkisch fernsehen, vor allem in der Primetime, und Informationen darüber beziehen. Wobei die Jüngeren eher digital unterwegs sind und die meisten Kanäle sind eher unpolitische Sender, die deutschen Sender spielen eine untergeordnete Rolle. Eine Entwicklung, die nicht gerade der Integration dienlich ist. So sieht es der Chefredakteur des ersten türkischen Privatradios, Radio Metropol, Tamer Ergün Yıkıcı.
Unser Ziel ist, die Türkeistämmigen, die wenig deutsche Medien nutzen, die Möglichkeit geben, über unsere Radiosender Informationen über Deutschland und über ihre Region zu erhalten. Natürlich liegt ein weiterer Schwerpunkt bei uns im Programm, nämlich die türkischsprachige Gesellschaft in Deutschland hat ja auch eigene Sorgen und eigene Sichtweisen und eigene Fragen, und auf die gehen wir dann sehr, sehr stark ein.
Die Türkei spielt bei der Berichterstattung eine untergeordnete Rolle, so Tamer Ergün Yıkıcı. Es sei denn, es gibt Wichtiges zu berichten, wie etwa die Gezi-Proteste, Wahlen oder den Putschversuch. Primär ist Deutschland für Radio Metropol das Tagesgeschäft. Bereits in 5 Bundesländern ist das deutsch-türkische 24-Stunden-Programm mit hohem Musikanteil erfolgreich auf Sendung. Die digitale Präsenz soll ausgebaut und eine Online-Redaktion eingerichtet werden. Der Sender kennt nicht nur Unterhaltungsformate, sondern bietet auch Serviceplätze und Sondersendungen zu wichtigen und gesellschaftlich relevanten Themen wie Organspende oder Islamismus an, so Chefredakteur Tamer Ergün Yıkıcı.
Die Radikalisierung der türkischsprachigen Jugendlichen, da haben wir sehr viele Berichte darüber gesendet und arbeiten dann auch mit verschiedenen Experten zusammen. Das kommt auch aus der Gesellschaft, von unserer Hörerschaft, weil sie davon sehr stark betroffen sind. Nämlich Eltern, die eigentlich selber auch religiös sind, aber ihre Kinder an die radikalen Gruppen verlieren.
Die meisten türkischen Medienangebote, die es für den deutschen Markt gibt, würden übrigens aus der Türkei herausgelenkt. Eine Distanz, die es kaum erlaube, die Interessen der türkischen Community in Deutschland richtig wahrzunehmen, sagt Tamer Ergün Yıkıcı. Ein Grund mehr, warum diese Medien zunehmend an Boden in Deutschland verlieren.
Ob das auch für den staatlichen Sender TRT in Deutschland gilt, wird sich zeigen. Eine Interviewanfrage von unserer Redaktion an TRT Deutsch läuft jedenfalls. Branchenexperten werden sich gestern die Augen gerieben haben. Schon lange wurde gemunkelt, dass die Mediengruppe RTL bei den Fußballrechten für die Europa League stärker als bisher einsteigen würde. Dass es auf einen Komplettkauf inklusive der Pay-TV-Rechte hinauslaufen würde, hatte jedoch niemand auf dem Schirm. Von 2021 bis 2024 werden bei RTL, Nitro und dem RTL-Streaming-Dienst TV Now die Spiele der Europa League und der Europa Conference League zu sehen sein. Was das gekostet haben mag, dazu hüllt sich RTL in Schweigen. Alexander Krei arbeitet für den Medienbranchendienst DWDL und beobachtet die TV- und Streaming-Branchen. Vor dieser Sendung hat er erläutert, warum er dieses Geschäft für sehr interessant hält.
Also der Schritt ist natürlich insofern spannend, weil RTL in diesem Moment auch seinen Streaming-Dienst TV Now massiv stärkt. Bislang versucht man sich ja als größter deutscher Anbieter gegen Netflix und Amazon zu behaupten und auch gegen die neuen Angebote von ProSiebenSat.1. Bislang hat man ja auch schon in Inhalte investiert, wie Serien und Dokusoaps, dass man jetzt auch sagt, wir kaufen Live-Sport, Live-Fußball. Das ist in meinen Augen ein spannender Schritt, womöglich auch notwendiger Schritt, um dieses Angebot weiter zu stärken und vor allem um ein junges Publikum anzusprechen. Insofern darf man da sehr gespannt sein, weil die Frage ist natürlich, bleibt man nur dem klassischen Fernsehen treu? Dann verliert man womöglich das junge Publikum, das sich zunehmend Richtung Streaming orientiert. Und das ist natürlich auf Dauer womöglich schwierig. Das kann sich kein Privatsender mehr erlauben.
Müssen die Zuschauer bald also ein Abo für TV Now abschließen?
Für manche Pakete muss man jetzt schon bezahlen. Das heißt, für exklusive Inhalte, für exklusive Serien, die man macht, für exklusive Doku-Soaps. Man hat Prince Charming, die erste schwule Kuppelshow in Deutschland gestartet, die exklusiv zunächst nur bei TV Now gelaufen ist und übrigens jetzt auch für den Grimme-Preis nominiert ist. Für solche Inhalte muss man zahlen, aber das ist ja quasi im Pay-TV auch nicht anders. Da muss man auch für exklusive Inhalte bezahlen. Gleichzeitig unterhält TV Now aber auch ein werbefinanziertes Programm, dass man quasi Formate, die aus dem klassischen Fernsehen kommen, dass man die dort nochmal wie in einer Mediathek eben abrufen kann und nachschauen kann. Das ist dann zum Teil kostenlos und da versucht sich RTL so ein bisschen ja in beiden Welten zu bewegen.
Bislang laufen alle Spiele der Europa League ja bei The Zone. Eine Niederlage also für den Anbieter, oder wie würden Sie das formulieren?
Ja. Dass DAZN da jetzt die Rechte verloren hat, ist sicherlich als Niederlage zu werten. Ist auch insofern ein bisschen überraschend, weil man ja schon den Eindruck hatte in der Vergangenheit, dass DAZN mit großem Geld hantiert und dort auch den arrivierten Playern ein wenig Ärger und Konkurrenz macht. Allerdings zeigt das jetzt auch sehr gut, dass DAZN ein ziemlich unsicheres Geschäftsmodell hat, weil man doch sehr abhängig ist von Live-Sportrechten. Man hat in den vergangenen Jahren immer nur dazu gekauft. Jetzt ist man erstmals in dieser Situation, dass es auch darum geht, Rechte zu verteidigen.
Immer weniger Spiele nationaler und internationaler Wettbewerber. Im Fußball gibt es ja nur noch frei Haus, also irgendwie kein gutes Zeichen aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer. Was meinen Sie?
Naja, so schwarz würde ich das gar nicht sehen. Die DFL, die Deutsche Fußballliga, hat zum Beispiel angekündigt, in der nächsten Rechteperiode mehr Bundesligaspiele im Free-TV anbieten zu wollen. Bei der Europa League und bei der neuen Conference League weiß man noch gar nicht, was RTL genau damit vorhat. Die haben auch gesagt, sie sind da ein bisschen freier als bisher und könnten sich auch vorstellen, vielleicht mehr Spiele als bislang im Free-TV zu zeigen. Es gibt natürlich aber schlechte Zeichen momentan. Das bedeutet nämlich, mit mehr Playern, die aktuell mit den rechten Hand auf dem Markt sind, je mehr auf dem Markt sind, desto mehr Abos benötigt der Zuschauer, um alles sehen zu können. Man braucht Amazon, man braucht DAZN, man braucht Sky, man braucht ja womöglich bald TV Now, also um alles sehen zu können. Das heißt, das wird unterm Strich womöglich teurer, als das bislang war. Dass zwangsläufig das Free-TV gar nichts mehr zeigt, das sehe ich aktuell nicht so, auch wenn natürlich die Champions League vor einigen Jahren weggefallen ist, was dann schon ein großer Verlust war.
Aber trotzdem, ich meine, Telekom hat die Rechte an der EM in Deutschland 2024 erworben. Blicken Sie mal in die Glaskugel. Ist das frei empfangbare Fernsehen Schnee von gestern?
Nein, weil nach wie vor jeden Abend viele Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen. Und was die Telekom und die EM angeht, also da ist es ja so, dass alleine schon eine Regelung sagt, dass die deutschen Spiele, aber auch zum Beispiel das Finale der Europameisterschaft, dass das alles frei empfangbar sein muss. Also es wird keinesfalls so sein, dass alles bei der Telekom verschwinden wird. Außerdem sagten die ja auch, dass sie mit allen Playern sprechen möchten, sprich mit allen großen Sendergruppen ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1. Und die Telekom sagte auch, sie wollen sogar mehr Spiele abgeben an das Free-TV, als sie müssten. Insofern würde ich das Free-TV noch nicht für tot erklären.
Im März steigt Disney Plus in den Streaming-Markt ein und damit gehen den Konkurrenten aus der Streaming-Branche, also Schätze wie Marvel oder auch Pixar-Produktionen verloren. Wenn wir jetzt noch mal einmal auf diesen Streaming-Markt schauen, rechnen Sie hier mit einer neuen Marktanordnung?
Grundsätzlich ist schon davon auszugehen, dass Disney mit dieser ganzen Marktmacht diesen Markt aufwirbeln wird. Das kann man ja in Amerika schon sehr gut sehen, wo übrigens auch nicht nur Disney einen Streamingdienst gestartet hat in Konkurrenz zu Netflix, sondern auch CBS, HBO, NBC. Grundsätzlich sehen wir natürlich, dass starke Marken helfen. Insofern hat Disney natürlich da ordentlich etwas in der Hinterhand.
Alexander Krey vom Medienbranchendienst DWDL.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Mike Pohle, ich bin Teamleiter des Hagenower Kreisblattes. Das ist eine Regionalausgabe der Schweriner Volkszeitung, die insgesamt eine Auflage von 80.000 Exemplaren im Printbereich hat. Wir berichten morgen auf unserer Titelseite über einen neuen Stall, den das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow in einem kleinen Dorf für Biorinder errichtet hat. Und dieses Thema ist uns deswegen so wichtig, weil es eigentlich den perfekten Kreislauf einer biologisch vorbildlichen Landwirtschaft vorzeigt. Die Tiere kommen aus der Region, sie bekommen nur Futter, was in der Region angebaut ist. Sie werden bei einem Bioschlachter geschlachtet, wenn sie denn soweit sind, sie leben länger und sie werden auch noch vor Ort vermarktet.
Ich bin Bettina Schmieding, empfehle den Büchermarkt im Anschluss an die Nachrichten und die nächste Ausgabe von Medias Res morgen, wie gewohnt, um 15.35 Uhr.